SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous, das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. So wenig Buchungen wie seit 1950 nicht mehr. Der Schweizer Tourismus ist schwer getroffen von Corona. Trotzdem herrscht Optimismus in der Branche. Die SVP stellt in Frage, wie demokratisch Bundesrat Berses Politik sei. Das sei gefährlich, sagen verschiedene bürgerliche Politiker.
Es geht doch nicht, dass wir die Bevölkerung fast aufrufen, gegen die Gesetze zu handeln. So können wir mit unserem Land nicht umgehen. Und das ist für mich einfach, passt nicht zur Schweiz, ist nicht schweizerisch.
Sagt Mitte-Nationalrat Martin Candinas. Deutschland und Rassismus. Heute vor einem Jahr verlor Ayla Kurtovic beim Anschlag in Hanau ihren Bruder.
In diesem Moment ist für uns die Welt stehen geblieben. Ich glaube, wir haben gar nicht so wirklich verstanden, was passiert ist oder ob das tatsächlich jetzt wahr ist, was wir da hören.
Die rassistischen Morde von Hanau erschütterten das Land. Doch bis heute sind gewisse Fragen nicht geklärt. Wir stellen sie dem Hanauer Oberbürgermeister Klaus Kaminski im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute mit Ivana Pribakovic. Als Ferienland hat die Schweiz ein äußerst schwieriges Jahr hinter sich. Die Logiernächte sind um 40% zurückgegangen. So wenig Gäste haben zuletzt 1950 hierzulande übernachtet. Schweiz Tourismus, das die Schweiz als Ferienland vermarktet, hat diese Zahlen vorhin präsentiert und auch einen Ausblick gegeben auf die kommenden Monate. Matthias Heim, Sie haben die Medienkonferenz für uns verfolgt. Zuerst mal zum Aktuellen. Wie ist der Winter, dieser Winter aus Sicht der Tourismusfachleute, bisher abgelaufen?
Ja, auch diese Wintersaison wird für ganz viele Regionen und Betriebe eine schwierige Saison werden. Die Tourismusbranche rechnet aktuell damit, dass die Umsätze rund ein Drittel zurückgegangen sind im Vergleich zum Vorjahr. Und das hat verschiedene Gründe. Also zum einen sind die ausländischen Gäste zu einem großen Teil ausgeblieben. Aber auch viele Schweizerinnen und Schweizer haben dieses Jahr auf Tagesausflüge in die Berge verzichtet. Und das spüren dann natürlich ganz besonders die Hotels, aber auch die Bergbahnen. Etwas besser sieht es aus für etwas kleinere Gebiete, also die traditionell einen großen Anteil an Schweizer Gästen haben und auch relativ gut gebucht waren, die Ferienwohnungen dieses Jahr.
Viele von uns planen schon Reisen oder freuen uns zumindest auf Reisen auf den Frühling oder den Sommer. Was erwartet da Schweiz Tourismus für diese Zeit?
Ja, so vieles hängt natürlich davon ab, wie Reisen innerhalb von Europa künftig möglich sein wird. Aber Schweiz Tourismus geht nach wie vor davon aus, dass die Schweizer Bevölkerung, wie schon im vergangenen Jahr, auch dieses Jahr oder diesen Sommer, zu einem großen Teil Ferien in der Schweiz buchen wird. Und sie erwarten auch, dass vielleicht aus den umliegenden Ländern auch wieder Gäste in die Schweiz kommen werden. Und das hat eigentlich auch das vergangene Krisenjahr gezeigt. Als dann einmal die Reiserestriktionen gefallen waren, dann haben die Menschen sehr rasch, auch kurzfristig wieder gebucht. Und diese Lust zum Reisen oder nach Ferien, diese Lust war ungebrochen. Und die Leute sind dann tatsächlich auch wieder gekommen. Und auf diesen Effekt hofft natürlich Schweiz Tourismus auch dieses Jahr. Etwas anders sieht es natürlich mit Blick auf die weiter entfernten Märkte aus. Also die Gäste aus den USA oder Gäste aus dem asiatischen Raum. Da geht Schweiz Tourismus davon aus, dass diese Gäste nicht so rasch wieder nach Europa zurückkehren werden. Also dass es da länger dauert, bis man wieder das Niveau von 2019 beispielsweise erreicht. Und das heißt natürlich auch für Regionen, die sehr international ausgerichtet sind, beispielsweise Luzern oder Interlaken, dürfte es erneut ein schwieriger Sommer werden.
Schweizer Hotels und Ferienhausvermieter sind sicherlich froh um jeden Gast, der kommt in dieser Situation. Schutzkonzepte sind ja da, Maskenpflicht und so weiter. Jetzt wird aber auch europaweit geimpft. Wie stellt sich Tourismus Schweiz dazu? Möchten Sie Impfnachweise oder etwas in der Art?
Also da geben Sie sich etwas vage, etwas bedeckt. Sie begrüßen natürlich alles, was das Reisen wieder erleichtert, eben dass Menschen über die Grenzen hinweg wieder ein- und ausreisen können. Also Sie befürworten natürlich ganz klar, dass wenn jemand an der Grenze einen negativen Test vorweisen kann oder gar eine Impfung vorweisen kann, dass diese Person dann einreisen soll und ohne nochmals 7 Tage oder 10 Tage in Quarantäne gehen zu müssen. Was aber dann eine obligatorische Impfung, wie es da ausschaut, da gibt sich Schweiz Arbeitstourismus sehr bedeckt und es ist klar, das ist ein sehr heißes Eisen, das ist und bleibt es. Und es wird natürlich in den kommenden Wochen und Monaten noch ganz für viel Gesprächsstoff, nicht nur in der Schweiz, sondern in Europa sorgen.
Danke vielmals, Matthias Heim, für diese Informationen. Ein drastisches Minus also beim Tourismus, weniger stark war der Einbruch in der Industrie. Die Meldungen des Mittags mit Annalisa Achtermann.
Die Produktion ist im vierten Quartal gesunken, um 3,8% im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr. Das zeigen provisorische Ergebnisse des Bundesamts für Statistik. Für das ganze Jahr 2020 rechnet der Bund mit einem Minus von 3,3%. Für den gesamten sekundären Sektor, dazu gehört auch die Baubranche. Eine solch starke Einbuße gab es laut Bundesamt für Statistik letztmals nach der Finanzkrise 2009. Und nun ins Ausland. Der Fahrdienstleister Uber muss seine Fahrer in Großbritannien künftig als Angestellte beschäftigen. Das hat das oberste Gericht entschieden. Als Angestellte haben die Fahrer Anspruch, etwa auf bezahlten Urlaub oder einen Mindestlohn. Uber selbst hat erklärt, man akzeptiere das Urteil und werde die Fahrerinnen und Fahrer in Großbritannien entsprechend informieren. Wie zuvor Australien will nun auch Kanada Großkonzerne wie Google und Facebook verpflichten, Zeitungsverlage für deren Inhalte zu bezahlen. Man plane ein Gesetz nach australischem Vorbild, sagte der kanadische Kulturminister. Die Social-Media-Plattform Facebook hatte in Australien das Teilen von News-Inhalten unterdrückt, als Reaktion auf ein geplantes Gesetz. Dieses würde die Plattformen dazu zwingen, ihre Werbeeinnahmen aus Nachrichteninhalten mit Medienhäusern zu teilen. In Burma ist ein erstes Todesopfer im Zusammenhang mit den Protesten gegen den Militärputsch bestätigt worden. Eine Frau, die in der vergangenen Woche bei Demonstrationen angeschossen worden war, sei ihren Verletzungen erlegen, teilte deren Bruder mit. Seit der Machtübernahme des Militärs Anfang Februar kommt es fast täglich zu Protesten der Bevölkerung. Die USA sind seit heute früh wieder offiziell Teil des Pariser Klimaabkommens. Dies nachdem das Land unter Ex-Präsident Donald Trump aus dem Abkommen ausgestiegen war. US-Präsident Joe Biden hatte an seinem ersten Arbeitstag neben der Rückkehr zum Vertrag angekündigt, er wolle die USA zur führenden Nation im Kampf gegen die Erderwärmung machen. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres sagte, die Rückkehr der USA in den Vertrag sei ein Schlüsselmoment. Die USA haben nach China den zweithöchsten Treibhausgasausstoß. Zum Sport. Beim Männer-Riesenslalom an der Ski-WM in Cortina d'Ampezzo hat die Schweiz nur noch eine kleine Medaillenhoffnung. Drei der vier Swiss-Skifahrer sind im ersten Lauf ausgeschieden. Loïc Meillard fuhr auf den fünften Zwischenrang. Nach dem ersten Lauf führt der Franzose Alexis Pinturault. Der zweite Lauf startet um 13.30 Uhr. Und am Australian Open hat sich nach Novak Djokovic auch der Russe Daniil Medvedev für das Final qualifiziert. Der 25-Jährige schlug im Halbfinal den Griechen Stefanos Tsitsipas in drei Sätzen mit 6:4, 6:2 und 7:5. Und das Wetter? Am Nachmittag setzt sich die Sonne immer besser durch, allerdings hat es noch Schleierwolken. Morgen liegen über dem Mittelland zunächst Nebelfelder, sonst ist es meist sonnig. Im Tessin ist es heute meist bewölkt, morgen gibt es sonnige Abschnitte. In der ganzen Schweiz ist es mild mit 11 bis 15 Grad. Morgen gibt es lokal bis zu 17 Grad.
Die Rechnung, die der Rückversicherungskonzern Swiss Re heute Morgen präsentiert hat, ist eindrücklich. Wäre da im letzten Jahr keine Corona-Pandemie gewesen, hätte Swiss Re einen Jahresgewinn von 2,2 Milliarden US-Dollar präsentieren können. Wegen Corona muss Swiss Re jetzt aber einen massiven Verlust verbuchen von 880 Millionen Dollar. Das gehört aber zum Geschäft. Rückversicherer geben Rückendeckung in Krisenzeiten. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Swiss Re ist sich gewohnt, düstere Szenarien durchzuspielen. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn ein Erdbeben San Francisco erschüttert, wenn ein Hurrikan Florida verwüstet, wenn eine Explosion eine Hafenanlage in Schutt und Asche legt? Oder was wäre, wenn eine Pandemie die Welt über Monate in Schach hält? Dieses Szenario ist im letzten Jahr Realität geworden. Es hat massive wirtschaftliche Kosten verursacht. Unternehmen mussten ihre Produktion zeitweise einstellen, Lieferketten waren unterbrochen, Großanlässe wie die Olympischen Spiele wurden verschoben oder abgesagt. Auch die Übersterblichkeit hat zu Versicherungskosten geführt bei fällig gewordenen Lebensversicherungen. Einen großen Brocken dieser Kosten tragen die Rückversicherer. Allein Swiss Re, die mit der Münchner Rück zur Weltspitze gehört, hat im letzten Jahr fast 4 Milliarden Franken für Corona-Schäden bereitgestellt. Das Ergebnis: ein happiger Jahresverlust von 880 Millionen US-Dollar. Die gute Nachricht: Swiss Re steht nach wie vor robust da. Das Kapitalpolster, mit dem Verluste aufgefangen werden können, ist nach wie vor dick. Und die Aktionärinnen und Aktionäre müssen auch nicht darben. Sie bekommen eine Dividende im gewohnt großzügigen Rahmen. Ein Rückversicherer als Fels in der Brandung, so soll es sein. Er muss im Krisenfall zuverlässig die Wirtschaft stützen können. Das aus Versicherungssicht teure Krisenjahr 2020 hat aber auch Folgen für die Zukunft. Swiss Re konnte bei den jüngsten Erneuerungen der Versicherungspolicen bei der Kundschaft höhere Preise durchdrücken. Und bei Versicherungen gegen Betriebsunterbrüche sind fortan Infektionskrankheiten als Ursache in der Police meist explizit ausgeschlossen. Das zeigt, nach dem Corona-Jahr 2020 ist die Macht am Verhandlungstisch gekippt. Aktuell sitzt nicht der Kunde am längeren Hebel, sondern der Rückversicherer.
Und so geht's weiter hier im Rendezvous. Der Geduldsfaden wird dünner, gut hörbar bei einzelnen SVP-Politikern. Bei den bürgerlichen Kolleginnen und Kollegen kommt das nicht nur gut an. Mehr Schutz für Kinder innerhalb der Familie. Ein prominenter Inzestfall in Frankreich hat jetzt erste politische Konsequenzen. Weniger Schutz für Menschenrechts- oder Klimaaktivisten in Indien. Das Antiterrorgesetz gibt der Regierung weitreichende Befugnisse. Und mehr Klarheit im Mord an unseren Liebsten, fordern die Hinterbliebenen des rassistischen Anschlags in Hanau. Die SVP hat ihren Ton verschärft. Verschiedene SVP-Politiker kritisieren Bundesrat Berset, er amtiere in der Corona-Krise wie ein Diktator und die Demokratie werde ausgehebelt. Auch Bersets Bundesamt für Gesundheit, BAG, nehme immer mehr diktatorische Züge an. SVP-Nationalrat Roger Köppel ruft sogar offen zum Widerstand auf gegen die Schließungen. Ab 1. März sollen die Restaurants ihre Betriebe wieder öffnen, sagte Köppel, egal was der Bundesrat beschließe. Was löst eine solche Rhetorik aus? Ruth Witwer hat bei bürgerlichen Politikerinnen und Politikern nachgefragt.
Einen harschen Ton sei man sich von der SVP gewohnt, meinen die meisten Politiker in dieser Umfrage. Aber jetzt gehe sie zu weit. Wer die Schweiz als Diktatur sehe, verharmlose eine real existierende Diktatur, sagt Mitte-Parteipräsident Gerhard Pfister. Und mit dieser Rhetorik spiele die SVP mit dem Feuer. Sie suggeriere, dass sich der Bundesrat nicht an den Rechtsstaat halte.
Und damit insinuiert man auch, dass man sich mit auch nicht rechtsstaatlichen Mitteln, das heißt mit Gewalt gegen diese Diktatur, diese angebliche wehren soll. Das ist das Gefährliche an falscher Rhetorik.
Pfister erinnert auch daran, dass es SVP-Exponenten wie Roger Köppel waren, die bei den Demonstrationen der Klimajugend die Wahrung des Rechtsstaats forderten. Und jetzt rufe Köppel in einem Videoblog dazu auf, die rechtsstaatlichen Regeln zu brechen. Dieses rhetorische Zündeln kritisiert auch die Fraktionschefin der Mitte, Andrea Gmür.
So wie ich gehört habe, haben Morddrohungen gegen Bundesrat Berset massiv zugenommen und sowas geht absolut gar nicht.
Und noch etwas macht Andrea Gmür Sorgen.
So wird sehr viel Aggression in der Bevölkerung geschürt. Es ist praktisch schon ein Aufruf zum Sturm des Kapitols.
Für FDP-Nationalrat Kurt Fluri sind die Diktaturtöne der SVP völliger Unsinn und nur Wahlkampfrhetorik.
Man kann sich natürlich jetzt aufspielen als grosser Vertreter der Gastronomen, des Gewerbes überhaupt. Man will sich hier in die Position bringen, eben als einzige Partei das Gewerbe, insbesondere auch die Gastronomie, zu unterstützen.
Wenn man sich wehren wolle, sagt Kurt Fluri, gebe es im Parlament bessere Möglichkeiten, um die Beschlüsse des Bundesrats wieder zu ändern. Für seine Parteikollegin Doris Fiala spricht die SVP jedoch vielen aus dem Herzen. Bei der Virusbekämpfung werde manches vernachlässigt. Die Menschen seien müde und verunsichert und das adressiere die SVP.
Man vergisst vielleicht die sozialen, die gesellschaftlichen und auch die psychologischen Probleme, die im Gegenzug eben mit dem Lockdown, mit Schließungen von Lokalen einhergehen können.
Auch Mitte-Nationalrat Martin Kandinas möchte zwar wie die SVP mehr Lockerungen, aber
es geht doch nicht, dass wir die Bevölkerung fast aufrufen, gegen die Gesetze zu handeln. So können wir mit unserem Land nicht umgehen. Es ist nicht schweizerisch.
SVP-Fraktionschef Thomas Eschi spielt zwar selber auch gerne auf den Mann, greift Alain Berset frontal an, aber mit dem Ausdruck Diktator hält er sich zurück. Doch er verteidigt die scharfen Töne seiner Parteikollegen.
Der Bundesrat legt das Epidemiengesetz sehr weitreichend aus. Er gibt sich selbst sehr viele Kompetenzen. Und weil Alain Berset die anderen Bundesräte jeweils sehr spät am Dienstagabend zu informieren pflegt, führt das de facto dazu, dass er eigentlich diktiert und damit bestimmt, was der Gesamtbundesrat jeweils am Mittwoch beschließt.
Deshalb gibt Thomas Eschi allen recht, die hinter Bundesrat Bersets Handlungen diktatorische Züge sehen. Obwohl die beiden SVP-Bundesräte Parmelin und Maurer vorgestern ihren SP-Kollegen Alain Berset verteidigten. Eschi bleibt aber dabei, die bundesrätliche Macht müsse eingeschränkt werden. Das Parlament solle sich in Zukunft wehren können.
Deshalb werden wir auch an der Fraktionssitzung Antrag eingeben, dass eben das Verordnungsveto im Epidemiengesetz eingebaut wird.
Und damit könne das Parlament jeweils das Veto ergreifen, wenn der Bundesrat seine Kompetenzen überschreite, sagt Thomas Eschi. Allerdings hat der Ständerat im letzten Sommer eine Vorlage aus dem Nationalrat für ein generelles Verordnungsveto zweimal abgelehnt.
Es begann mit dem Buch der französischen Anwältin Camille Kouchner. Darin wirft sie ihrem Stiefvater, dem einflussreichen Verfassungsjuristen Olivier Duhamel, vor, er habe ihren Zwillingsbruder sexuell missbraucht. Seither ist die sexuelle Ausbeutung von Kindern in der eigenen Familie, Inzest, das große Thema in Frankreich. Zahlreiche andere Fälle von Kindsmissbrauch und Inzest wurden so publik, in Medien und in sozialen Netzwerken. Mittlerweile hat sich die Politik eingeschaltet. Gestern ein erster konkreter Schritt. Die Nationalversammlung hat in erster Lesung ein Gesetz verabschiedet, das Kinder besser schützen soll. Aus Paris Daniel Voll.
Frankreich ist eines der wenigen Länder in Europa, wo Inzest nicht grundsätzlich strafbar ist, wie in der Schweiz etwa. Auch juristisch wird Inzest unterschiedlich definiert. In der Schweiz geht es um sexuelle Beziehungen zwischen Blutsverwandten im ersten und im zweiten Grad. In Frankreich wird der familiäre Kreis erweitert, vor allem sind auch neue Partner der leiblichen Eltern mitgemeint, wenn sie eine Art elterliche Gewalt ausüben. In Frankreich drehen sich darum Debatten über Kindsmissbrauch und den Begriff Consentement. War ein sexueller Kontakt zwischen Kindern oder zwischen einem Erwachsenen und einem Kind einvernehmlich? Dagegen wehrt sich die Sozialistin Isabel Santiago. Inzest oder sexuelle Kontakte zwischen Kindern und Erwachsenen könnten nie einvernehmlich sein.
Non, un enfant n'est jamais consentant à une relation avec un adulte. Il est temps de changer la loi.
Auf ihren Antrag will die Nationalversammlung neu ein Schutzalter einführen. Bei sexuellen Beziehungen innerhalb der Familie sind es 18 Jahre. Das Gesetz geht nun an den Senat, der sich bereits für eine andere Fassung ausgesprochen hat. Ihren Vorschlag hatte Isabel Santiago anfangs Januar eingereicht, zur gleichen Zeit, als das Buch zur Missbrauchsaffäre Duhamel erschien. Allerdings sei das Thema schon länger aktuell geworden, sagt Patrick Loiseleur, Vizepräsident der Kinderschutzorganisation Face à l'Inceste. Schon im November letzten Jahres habe Face à l'Inceste mit einer Umfrage gezeigt, dass 10% der Befragten Inzest erfahren hätten.
Déjà en novembre dernier, on a publié un sondage qui montrait que 10% des personnes interrogées disaient qu'elles avaient subi l'inceste. Donc ça montre que c'est quelque chose qui est commis sur une échelle énorme dans notre pays. Et les Français ont bien conscience que c'est l'histoire de centaines de milliers de familles, en fait, l'histoire que raconte Camille Kouchner.
Der Bevölkerung sei darum sehr wohlbewusst, dass die Geschichte von Camille Kouchner ähnlich für hunderttausende Familien in Frankreich gelte. Das Thema sei besonders heikel, weil es mit der Familie einen besonders intimen Erfahrungsbereich betreffe, in dem die Kinder unter besonders starkem Druck stehen, zu schweigen. Patrick Loiseleur kennt dies aus Informationsveranstaltungen, die Vincent Lincest an Schulen durchführt, bei denen Kinder zum Beispiel über ihre Rechte aufgeklärt würden. Meistens würden sich anschließend Kinder entweder bei der Lehrperson oder bei der Kursleitung melden.
Quasiment à chaque fois, il y a au moins un signalement dans la classe, soit dans les jours qui suivent. Ça montre que c'est encore très, c'est vraiment un crime de masse, c'est-à-dire que ça concerne des millions de gens et en même temps il est invisible.
Das Problem betreffe Millionen Menschen und bleibe trotzdem auf der Oberfläche unsichtbar. Von sich aus, glaubt er, würden Kinder innerhalb der Familie über Missbrauchserfahrungen reden, würden aber in den meisten Fällen nicht gehört.
In 80% des cas, elle est pas entendue, elle est pas prise en charge, ça déclenche pas de plainte ou de. C'est là qu'on entre vraiment dans le cœur de la difficulté de l'inceste. C'est ce déni familial qui fait que les enfants, même une fois qu'ils ont parlé, et souvent ils parlent, et on leur dit de se taire.
Darum sei die Dunkelziffer bei Missbrauch von Kindern innerhalb der Familie besonders groß. Denn viele Kinder würden durch die Familie unter großen Druck gesetzt, zu schweigen. Viele reden erst, wenn sie längst erwachsen sind, oft Jahrzehnte später. Darum sind auch Verjährungsfristen wichtig. In Frankreich sind es derzeit 30 Jahre. Kinderschutzorganisationen wie Vincent Lincest möchten sie ganz aufheben. Was die Regierung aus grundsätzlichen Überlegungen nicht will, denn nur Verbrechen gegen die Menschlichkeit verjähren in Frankreich nicht. Die Verjährungsfristen werden darum bei der weiteren Beratung des Kinderschutzgesetzes im Parlament ein weiterer Streitpunkt sein.
Der Bericht von Daniel Voll aus Paris. Fridays for Future. Die Proteste fürs Klima sind wegen Corona etwas in den Hintergrund gerückt. Aktiv sind die Klimaschützer aber weiterhin, zum Beispiel in Indien. Greta Thunberg hat eine Protestanleitung via Internet verbreitet und in Indien Gehör gefunden. Dort haben junge Aktivistinnen eine Art Anleitung verfasst, wie man sich für die aktuell laufenden Bauernproteste in Indien engagieren kann. Dafür sind sie diese Woche verhaftet worden. Sie sind nicht die Ersten. Viele andere Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten sitzen schon länger im Gefängnis, legitimiert durch das neue Antiterrorgesetz. Südasien-Korrespondent Thomas Gutersohn.
Soundcheck für einen Anlass der Elgar Parishad im indischen Pune Anfang Februar. Die Elgar Parishad ist eine Bewegung, die den Minderheiten im Land eine Plattform gibt. Den Dalits, den früheren Unberührbaren oder den religiösen Minderheiten des Landes. Sie erleben die eine oder andere Form von Diskriminierung in Indien, bei der Job- oder Wohnungssuche oder ihren fundamentalen Rechten. Einer der Redner ist Shergil Usmani, ein muslimischer Student und Aktivist aus dem nordindischen Aligarh.
And I say this openly that I don't trust Indian judiciary. I don't trust the Indian state today.
Er vertraue dem indischen Staat heute nicht mehr, weder der Polizei noch den Richtern und erst recht nicht der Regierung. Usmani sagt das nicht einfach so. Er wurde letztes Jahr verhaftet, weil er die Polizeigewalt gegen eine große Protestbewegung in Delhi anprangerte. 50 Menschen kamen bei den Ausschreitungen ums Leben, die meisten waren Muslime.
During the Delhi riots, police was actively involved in not just siding with the killers, they were themselves involved in killing.
Polizisten ließen damals die Gewalt nicht nur gewähren, sondern mischten zum Teil auch mit, sagt Shergil Usmani im Gespräch. Eine Tatsache, die sich durch verschiedene Handyvideos bestätigen lässt. Doch wurden damals nicht die Polizisten verhaftet, sondern jene, die sie an den Pranger stellten, wie Usmani.
Like I'm accused of attempting to kill 19 policemen.
Er wurde wegen mehrfachen versuchten Mordes an Polizeibeamten angeklagt. Beweise gab es keine. Solche harschen Anklagen dienen der Regierung oft als Einschüchterungstaktik. Doch Usmani lässt sich nicht beeindrucken und erklärt bei seinem Auftritt in Pune der Regierung von Narendra Modi den Krieg.
Wir sind in a state of war. Hum jang ke beech mein jee rahe hain.
Das wird ihm nun zum Verhängnis. Noch am selben Tag wird Shergil Usmani erneut angeklagt, diesmal wegen Landesverrat. Die Aktivisten der Elgar Parishad teilen aus und müssen einstecken. Wie Ronna Wilson zum Beispiel, ein Aktivist aus Kerala, der sich ebenfalls in Haft befindet. In seinem Computer seien Hassreden gefunden worden, Reden, die laut Recherchen der Washington Post durch ein Virus in seinen Computer implantiert wurden. Die Zeitung stützt sich auf einen Bericht eines auf Cyberattacken spezialisierten Instituts in Amerika. Ein anderer Aktivist ist Omar Khaled.
Well, I mean that freedom of expression is actually never absolute in this country. I mean you have to fight even to say a few things.
Redefreiheit war nie hundertprozentig garantiert in Indien, sagt Khalid im Gespräch mit Radio SRF 2016. Damals machte er sein Doktorat an der JNU-Universität in Delhi. Heute sitzt er im Gefängnis, ebenfalls in Zusammenhang mit den Protesten gegen die Gewalt in Delhi vor einem Jahr. Die Anklage lautet Anstiftung zum Terrorismus. Ein neues Antiterrorgesetz erlaubt es dem Staat seit 2019, Menschen festzunehmen, von denen er annimmt, dass eine terroristische Bedrohung ausgeht. Das Gesetz stellt die Unschuldsvermutung auf den Kopf. Der Angeklagte muss vor Gericht beweisen, dass er unschuldig ist.
It is this entire paranoia around this war on terror, which in fact is more terrifying than terror actually.
Das habe mit einer regelrechten Paranoia um den Krieg gegen Terror zu tun. Diese sei fast gefährlicher als der Terror selbst, sagt Omar Khalid im Gespräch 2016. Khalid und Usmani sind Muslime. Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet sie besonders hart vom Staat angegangen werden. Wie bei Usmani begann die Repression auch bei Khalid mit kleineren Haftstrafen und Bußen. Dann kamen Todesdrohungen.
It's a hard reality of our country, where when you raise questions, you do get threats. And I have got death threats, even after I've come out of prison.
Eine harte Realität in Indien, sagt Khalid. Er habe anonyme Todesdrohungen erhalten, selbst nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde. Einmal wurde er direkt mit einer Pistole am Kopf bedroht. Inhaftiert wurde der Angreifer nie. Stattdessen sitzt nun Umar Khalid schon seit über einem Jahr im Gefängnis, mit vielen anderen Aktivisten auch. Dem Studenten Shergil Usmani droht wohl dasselbe.
Eine verabscheuungswürdige Tat, verübt aus Hass, aus Rassismus. Genau heute vor einem Jahr hat ein 43-jähriger Mann in Hanau 9 Menschen mit ausländischen Wurzeln binnen weniger Minuten erschossen und danach sich selbst und seine Mutter umgebracht. Heute Abend findet eine Gedenkveranstaltung mit Bundespräsident Steinmeier statt. Doppelt schwierig für die Angehörigen. Neben der Verlust geliebter Menschen warten sie immer noch auf die vollständige Aufklärung der Tat. Aus Berlin, Peter Fügeli.
Es ist, als ob es gestern geschehen wäre. Ayla Kurtovic, 22, fällt noch immer das Sprechen darüber schwer. Am 19. Februar 2020 ging sie früh zu Bett. Als sie aufwachte, war ihr Handy voller Nachrichten. Ihr Vater rief an, er sei bei der Polizei. Aylas Bruder sei verletzt, aber glücklicherweise nur leicht. Ayla Kurtovic fuhr sofort zur Polizeistation. Kurz nach 6 Uhr morgens kam Unruhe auf. Es gebe eine Liste, hieß es.
Also da hieß es dann, die Namen, die wir jetzt vorlesen, die haben es nicht geschafft. Und daraufhin wurden die Namen vorgelesen und mein Bruder war einer davon.
Der Bruder war schon in der Nacht im Krankenhaus verstorben. Die Erinnerung überwältigt Ayla Kurtovic.
In diesem Moment ist für uns die Welt stehen geblieben. Ich glaube, wir haben gar nicht so wirklich verstanden, was passiert ist oder ob das tatsächlich jetzt wahr ist, was wir da hören.
Der Leichnam des Bruders wurde erst eine Woche später freigegeben.
Also das war katastrophal. Und wir haben dann eine Woche später den Anruf bekommen, ja, ihr Bruder liegt bei der Gerichtsmedizin und der Bestatter kann ihn abholen, aber es soll bitte keiner mitgehen. Und dass wir ihn ja dann nochmal sehen können vor der Beerdigung.
Es habe viel Solidarität gegeben, nach der Tat und jetzt wieder vor dem Jahrestag. Aber mit der Aufklärung der Bluttat sind Ayla Kurtovic und die anderen Angehörigen der Opfer nicht zufrieden. Für sie bleiben viele Fragen unbeantwortet. Warum es beispielsweise so lange dauerte, bis die Polizei vor Ort war.
Wie konnte das überhaupt sein, dass der Täter vom ersten Tatort zum zweiten Tatort fährt und anschließend nach Hause fährt und die Polizei nicht da ist?
Die Angehörigen der Opfer haben eine Strafanzeige eingereicht, weil am zweiten Tatort einer Bar der Notausgang seit Jahren verschlossen war und die Behörden dies offenbar wussten. Videoaufnahmen zeigen, wie zwei der späteren Opfer diese Türe zu öffnen versuchen. Vergeblich. Dieser Notausgang hätte vielleicht 2 Menschenleben retten können, darunter das von Hamza Kurtovic, dem Bruder von Ayla. Besonders bitter: Es gab in der Mordnacht nur 2 freie Telefonlinien für den Polizeinotruf. Nach den ersten 2 Anrufen waren die Leitungen besetzt. Eine Umleitung gab es nicht. Als der dritte durchkam, lagen 9 Menschen bereits in ihrem Blut. Abgesehen von den konkreten Ungereimtheiten im hessischen Hanau herrscht in Deutschland ohnehin Verunsicherung. Weil zum Beispiel die Verbrechen des nationalsozialistischen Untergrunds NSU über 10 Jahre lang von 2000 bis 2011 ungeklärt blieben. Weil die Polizei zunächst sogar vermutete, die Mordserie, vor allem an Migranten, sei ein sogenannter Milieumord unter Migranten. In Tat und Wahrheit waren die Täter rechtsextreme Deutsche, 2 Männer und eine Frau. Die genauen Umstände dieser Verbrechen sind noch immer ungeklärt. Dazu kommt, Ende 2018 tauchten Drohmails in Hessen auf, die mit NSU 2.0 unterzeichnet waren und Insider-Informationen enthielten, die aus Polizeicomputern stammten. Immer wieder berichten Medien von rechtsextremen Polizeichats. Experten verneinen zwar strukturellen Rechtsextremismus bei der Polizei, aber diese schwerwiegenden Vorfälle sorgen für eine strukturelle Verunsicherung, gerade bei der Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Auch deshalb wird Bundespräsident Steinmeier heute Abend an einer Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der Bluttat von Hanau teilnehmen.
Der Bericht unseres Deutschland-Korrespondenten Peter Vögeli. Im Tagesgespräch beschreibt der Hanauer Oberbürgermeister Klaus Kaminski persönlich, wie der rassistische Anschlag heute vor einem Jahr die Stadt verändert hat und auch, was es mit ihm selbst gemacht hat. Gleich auf SRF 1 und SRF 4 News nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Annalisa Achtermann.
Die Übernachtungen in Schweizer Hotels haben vergangenes Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 40% abgenommen. Ein historischer Tiefststand, schreibt das Bundesamt für Statistik. Wegen der Corona-bedingten Einreiserestriktionen blieben vor allem die Gäste aus dem Ausland aus. Der Fahrdienstleister Uber muss seine Fahrer in Großbritannien künftig als Angestellte beschäftigen. Das hat das oberste Gericht entschieden. Als Angestellte haben die Fahrer Anspruch, etwa auf bezahlten Urlaub oder einen Mindestlohn. Uber selbst will das Urteil akzeptieren. In Burma ist ein erstes Todesopfer im Zusammenhang mit den Protesten gegen den Militärputsch bestätigt worden. Eine Frau, die in der vergangenen Woche bei Demonstrationen angeschossen worden war, sei ihren Verletzungen erlegen, teilte deren Bruder mit.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.